wenn wir Inklusion wirklich weit denken, dann geht es darum, diese individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen. Worum es mir aber hier in diesem Themenformat geht, ist wirklich darum, wie lässt sich Inklusion umsetzen. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich bin Laura Natascha Vogt und ich möchte dir heute das neue Themenformat vorstellen. Inklusives Klassenzimmer. Heute soll es ein bisschen darum gehen, was das überhaupt für uns bedeutet. Es soll kurz um das Ressourcenetikettierungsdilemma gehen. Ich möchte euch kurz vorstellen, worum es in den ersten Folgen gehen wird und wie das Format grundsätzlich aufgebaut wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte dich zuallererst, bevor du weiterhörst, einmal auf die Folgen zum Thema Inklusion aufmerksam machen, die wir schon im Podcast haben. Und zwar ist es einmal die Folge Nummer 6, warum Inklusion ein Menschenrecht ist. Die Folge Nummer 7, Inklusion durch Digitalisierung möglich machen, mit Frido Schaaf. Und Folge 76a und b, nein, 67a und b, wie wir mit Reflexionsfähigkeit, Vertrauen und Verantwortung eine Schule für alle kreieren, mit Andreas Hinz und Ines Boban. Alle Folgen werde ich auch unter dem Podcast in den Shownotes verlinken. Und es wäre ganz wichtig, dass du zumindest in die allererste Folge, warum Inklusion ein Menschenrecht ist, einmal kurz reinhörst, falls dir überhaupt nicht bewusst ist, warum Inklusion überhaupt umgesetzt wird. Ich glaube, wenn du als Lehrkraft an einer Schule arbeitest, wo Inklusion schon gemacht wird, und das werden die meisten Lehrerinnen und Lehrer sein, die hier zuhören, dann ist das schon relativ klar. Ich erkläre aber dort nochmal, was unter meinem Verständnis Inklusion bedeutet, weil Inklusion, da gibt es verschiedene Definitionen von, und ich gehe auch nochmal kurz auf die Behindertenrechtskonvention ein. Deswegen würde ich dir empfehlen, da einmal reinzuhören. Nichtsdestotrotz will ich einmal ganz kurz sagen, dass für uns Inklusion als weiter Begriff verstanden wird. Also es geht für uns darum, dass nicht nur die Sonderpädagoginnen an der Schule für Kinder mit einer Diagnose, mit sonderpädagogischem Förderbedarf, LRS, Dyskalkulie etc. pp. Zuständig sind, sondern es geht bei der Inklusion um Wertschätzung von Heterogenität, von Vielfalt. Und das ist auch nicht nur bezogen auf die individuellen Bedürfnisse in Bezug auf Schulleistung oder emotional-sozialen Verhaltensweisen, sondern das schließt auch neben dem Bereich der Behinderung oder Beeinträchtigung auch geschlechtliche Vielfalt ein, sprachliche und kulturelle Vielfalt und auch religiöse Vielfalt. Das heißt, in dieser Themenreihe werde ich auch immer wieder auf Instagram abfragen, was gerade das meist gewünschte Thema ist. Und natürlich werde ich mich hier erstmal auf meine Bereiche fokussieren, wo ich auch wirklich Hintergrundwissen zu habe. Ich habe die Förderschwerpunkte emotional-soziale Entwicklung, Sprache und Lernen studiert. Und deswegen will ich auf diese Bereiche und auf die damit verbundenen Schwierigkeiten am meisten eingehen. Nichtsdestotrotz ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es eben bei Inklusion nicht nur um Kinder mit Förderbedarf geht. Wir sehen das oft im Schulalltag, und das kannst du bestimmt auch so unterschreiben, dass man oft Kinder im Alltag hat, die gar keine Diagnose haben und wo man merkt, okay, da gibt es Herausforderungen mit, weil die vielleicht gerade eine schwierige Phase zu Hause haben, weil die sich vielleicht einfach mit Schule allgemein schwer tun. Also da gibt es ja tausend Gründe für. Und wenn wir Inklusion wirklich weit denken, dann geht es darum, diese individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen. Worum es mir aber hier in diesem Themenformat geht, ist wirklich darum, wie lässt sich Inklusion umsetzen. Das Thema meiner Masterarbeit sind Gelingensbedingungen von Inklusion. Und ich möchte auch immer wieder von meinen Erkenntnissen, die ich aus der Literatur und aus meiner Masterarbeit ziehe, hier etwas teilen. Ich möchte aber vor allem, und das ist das, was ich immer wieder im Schulalltag merke, ich möchte euch als ZuhörerInnen wirklich Handwerkszeug an die Hand geben. Weil ich finde, das, was wirklich fehlt im Bereich Inklusion, ist Umsetzbarkeit. Oft ist man in der Schule eben mit wenig Zeit konfrontiert. Man hat oft nicht so viele Ressourcen, egal ob das jetzt finanzielle oder personelle Ressourcen sind. Und trotzdem bin ich konfrontiert mit 30 Kindern, mehr oder weniger, in meiner Klasse mit unterschiedlichen Bedürfnissen. So, und wie gehe ich damit jetzt um? Und deswegen gehen wir hier in dem Themenformat folgendermaßen vor. Ich werde verschiedene Störungsbilder vorstellen. Und jetzt einmal ganz kurz zum Begriff Störungsbilder, weil ich weiß, dass das auch vielleicht für manche Betroffene auch ein sehr schwieriger Begriff ist. Mein Mann selber ist betroffen. Er hat seit der 6 ist eine Diagnose für ADHS und deswegen kenne ich diesen Struggle mit diesem Begriff und der Stigmatisierung aus erster Hand, nicht nur von meinen Schülern und Schülerinnen, sondern eben auch aus meinem Privatleben. Und warum erzähle ich dir das? Weil wenn du betroffen bist oder eben wenn du auch nicht betroffen bist, möchte ich dafür sensibilisieren, dass das schwierig sein kann, diesen Begriff zu nennen, weil damit natürlich immer einhergeht, dass man sich, wie so oft in Schule, auf die Schwächen konzentriert. Ich konzentriere mich auf das, wo dieses Kind, dieser Erwachsene, dieser Mensch abweicht von der Norm. Ich möchte aber trotzdem, oder ich habe mich trotzdem entschieden, diesen Begriff zu wählen, weil er für mich am besten beschreibt, was hier passieren soll. Und zwar, und das habe ich eben schon mal gesagt, es soll hier wirklich darum gehen, zu schauen, was für Bedürfnisse haben die Kinder, die bei mir in der Klasse sitzen und wie kann ich darauf schnell reagieren? Wir haben im Schulalltag oft nicht die Zeit, uns wirklich mit der ganzen Geschichte des Kindes zu beschäftigen. Meiner Meinung nach ist es sehr gut und sehr wichtig, dass wir Diagnosen haben, dass wir Unterstützung haben durch Jugend- und Kinderpsychotherapeuten, die mithilfe des ICD-10 oder 11 wirklich eine Diagnose feststellen. Und diese Diagnosen, wenn sie gut gestellt sind und wenn gut diagnostiziert wird, dann wird dort die ganze Geschichte aufgerollt. Es werden Gespräche geführt, es werden Tests gemacht mit dem Kind, bei ADHS zum Beispiel auch neurobiologische Tests und es wird wirklich auch die ganze Historie bis in die Schwangerschaft oft zurück betrachtet. Und es hat einen Grund, dass das so umfangreich sein muss und das können wir als Lehrerinnen und Lehrer in der Schule eben nicht leisten. Aber, und jetzt kommt es dazu, es gibt Differentialdiagnostik. Das bedeutet, manche Störungsbilder, wenn wir es jetzt von der medizinischen Seite betrachten, haben eben sehr ähnliche Symptome. Und wenn etwas sehr ähnliche Symptome hat, führt es dazu, dass ich das vielleicht als Lehrkraft, die nicht ausgebildet ist, als Therapeut, Psychotherapeut oder Psychologe, natürlich nicht sehe, was dort genau die Problematik ist. Und ich habe auch gar nicht die Zeit, wie ich es eben schon mal gesagt habe, mit 30 Kindern, wenn ich Fachlehrerin oder Fachlehrer in der Sekundarstufe bin, manchmal mit 200, 300 Kindern am Tag, habe ich nicht die Zeit, mich auf jedes Kind zu konzentrieren, die Geschichte nachzufragen, Elterngespräche zu führen mit jedem einzelnen Elternteil, um dieses Verhalten zu verstehen und zu schauen, woher es kommt und was dann helfen könnte. Und jetzt kommt das, was mir so wichtig ist und was mir so wichtig ist für diese Reihe. Es soll darum gehen, das habe ich eben schon mal erwähnt, Störungsbilder vorzustellen. Warum? Weil, wenn ich ein Verhalten eines Kindes aufgrund des Störungsbildes besser verstehen kann, kann ich dem Kind auch besser helfen. Das heißt, ich weiß, was für Strategien haben sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen herausgestellt als besonders wirksam. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass es jetzt bei jedem Kind funktioniert, aber es ist schon mal ein guter Weg. Es ist nicht ein unsystematisches Herangehen von irgendetwas. Wenn ich 50 Jahre Lehrkraft bin, ganz viel Erfahrung habe mit den individuellen Bedürfnissen von Kindern, mit Förderung, mit Unterricht, mit Jugendlichen, dann habe ich vielleicht auch einen Blick dafür zu sagen, okay, das Kind verhält sich so und so, ich glaube, es braucht das, das, das. So, den hat aber nicht jede Lehrkraft, diesen Blick. Und Lehrerinnen und Lehrer, die frisch an die Schule kommen, sind eben oft sehr stark überfordert damit von diesen verschiedenen Verhaltensweisen der Kinder. Deswegen möchte ich hier wirklich genau vorstellen, wie kann ein Störungsbild ausgeprägt sein, um dann zu schauen, was sind jetzt wirklich Maßnahmen, die ich im Unterricht ergreifen kann. Weil es gibt für sehr viele wirklich ganz, ganz, ganz tolle Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht, die auch nicht viel Aufwand benötigen. Man denkt, glaube ich, oft, wenn man Inklusion hört, oh Gott, ich muss jetzt 30 Arbeitsblätter erstellen oder muss jetzt meinen Unterricht irgendwie fünffach differenzieren. Aber das muss es gar nicht unbedingt sein. Es helfen ganz kleine Hilfen und auch Dinge, die ich einmal etabliere und die dem Kind dann wirklich für das ganze Schuljahr oder für die ganze Schullaufbahn helfen können. Es gibt Methoden, die von sich aus schon differenzieren, ohne dass ich das Material differenzieren muss. Auf all diese Dinge möchte ich hier im Rahmen der Reihe eingehen, weil ich eben als Sonderpädagogin in diesem Bereich ausgebildet bin. Und zwar bin ich, vielleicht noch mal kurz zum Background, weil du das vielleicht noch nicht weißt, Sonderpädagogin in Berlin. Und ich bin ausgebildet für die Sekundarstufe mit 2 Fächern. Ich habe Biologie studiert und Sonderpädagogik und eben die 3 Förderschwerpunkte, die ich eben schon genannt habe. Und bin dadurch für Inklusion vorbereitet worden. Also ich bin Gymnasial- und Gesamtschullehrerin, das heißt in Berlin ISS, integrierte Gesamtschule. Ich kenne den Alltag als Fachlehrerin. Das heißt, ich kenne und weiß, was es heißt, Fachunterricht vorbereiten zu müssen. Ich weiß, was es heißt, mit Vielfalt umzugehen. Und insbesondere bei meinen Schwerpunkten bin ich dafür ausgebildet worden, was es heißt, diese Vielfalt im Hinblick auf diese verschiedenen Förderschwerpunkte auch zu berücksichtigen. Und jetzt, kurz bevor ich dir noch erzähle, wie oft eine Folge kommt und zu welchen Themen die ersten Folgen online gehen, noch kurz zum Ressourcenetikettierungsdilemma. Ich habe eben schon erklärt, warum ich die Diagnose für so wichtig finde. Ich weiß, dass dieses Thema aber sehr viel diskutiert wird. Deswegen schreib auch bitte gerne, wenn du dich hier von dem, was ich sage, angegriffen fühlst oder wenn du etwas zu kritisieren hast. Ich finde es sehr gut, was gerade in Berlin passiert. In Berlin werden aktuell SonderpädagogInnen ausgebildet, die an alle Schulen gehen sollen, unabhängig davon, wie viele Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf an dieser Schule sind. Jetzt kommen wir nämlich zum Problem des Ressourcenetikettierungsdilemmas. Für die, die nicht wissen, was das ist, es geht dabei darum, dass oft die Ressourcen an das einzelne Kind, den einzelnen Jugendlichen gekoppelt sind. Das heißt, nur wenn ich das Kind etikettiere mit einem bestimmten Förderbedarf oder einer bestimmten Diagnose, werden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. Also Stunden für die individuelle Förderung, Stunden für eine Sonderpädagogin oder einen Sonderpädagogen. Also nur mit der Ausweisung dieses Etiketts, dieses Förderbedarfs, kann das Kind Förderung erhalten. Und das führt natürlich für die Schülerinnen und Schüler zu einer Stigmatisierung und führt auch dazu, dass natürlich die Schule im Interesse des Kindes, aber natürlich auch im Interesse der individuellen Fördermaßnahmen, die an dieser Schule dann stattfinden können, möglichst viele Kinder etikettiert. Vielleicht auch Kinder, die nur an der Grenze sind und gar nicht unbedingt die Diagnose gebraucht hätten. Und da bin ich bei dem Problem des Dilemmas oder warum das so ein großes Dilemma ist. Natürlich darf das nicht passieren. Ich darf natürlich nicht Kinder, die es nicht brauchen, nur um mehr Stunden für eine Sonderpädagogin zu bekommen oder um mehr Geld zu bekommen, dem Kind die Diagnose vergeben. Es sollte immer das Kind im Mittelpunkt stehen. Das Kind, wo es wichtig ist, dass dieses Kind die Diagnose bekommt, weil es ihm oder ihr am besten hilft in ihrem Leben. Das heißt, die Förderung und auch die Diagnose sollte trotzdem immer stärkenorientiert passieren. Und wie das dann passieren kann, hoffe ich, dass ich das in den nächsten Folgen etwas besser darstellen kann. Um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was ich gerade gesagt habe zu Berlin. Ich brauche natürlich ErzieherInnen, SchulpsychologInnen, SonderpädagogInnen. Ich brauche ein multiprofessionelles Team, das an der Schule arbeitet, unabhängig davon, wie viele Kinder mit Förderbedarf oder mit einer anderen Diagnose an meiner Schule sind, um auf die Bedürfnisse meiner Schüler und Schülerinnen einzugehen. Ich kann aber nur dann als Sonderpädagogin, jetzt spreche ich von mir, eine evidenzbasierte Förderung machen. Das heißt, ich kann nur dann das Kind wirklich spezifisch in dem fördern, wo es Unterstützung braucht, sowohl in den Stärken als auch in den Schwächen, wenn ich weiß, was mit dem Kind los ist. Ich habe das eben schon mal gesagt bezüglich der Differentialdiagnostik. Es gibt Symptome, die auf verschiedene Krankheitsbilder hinweisen, die ganz unterschiedlich behandelt werden müssen, wo ganz unterschiedliche Förderung stattfinden muss, was aber erstmal von der Symptomatik sehr ähnlich aussieht. Das heißt, wenn ich eine Diagnose habe, weiß ich, okay, was hat sich denn, jetzt kommen wir zum Thema evidenzbasiert, in der Wissenschaft als besonders wirksam herausgestellt, was ich zur Förderung benutzen kann. Und das finde ich besonders unter dem Aspekt so sinnvoll, weil ich finde, oft findet eher eine Hausaufgabenbetreuung statt, wenn es um individuelle Förderung geht. Darum geht es aber nicht bei individueller Förderung. Bei individueller Förderung geht es darum, dem Kind Lernstrategien an die Hand zu geben. Bei individueller Förderung geht es darum zu schauen, wenn das Kind Schwierigkeiten im Lesen hat und ich das auch festgestellt habe, am besten eben mit einem entsprechenden Test, dann weiß ich, ah, okay, ich muss zum Beispiel auf die Lesegeschwindigkeit gehen. Ich muss auf die Leseflüssigkeit gehen. Ich muss auf das Leseverständnis gehen. Das sehe ich nicht, auch nicht als Sonderpädagogin von außen, unbedingt sofort. Mir hilft also die Testung des Kindes, darin zu sagen, wo muss ich spezifisch rangehen, um das Kind möglichst effektiv fördern zu können, damit es möglichst schnell und gut für sich selbst in seinem Leben weitergehen kann. Und natürlich, ich kenne das Problem, wir haben natürlich das größte Problem damit, weil wir einen bestimmten Lernstoff durchbringen wollen, weil wir eine bestimmte vorgelebte Homogenität in Klassen haben. Und das ist alles Teil des Problems. Und das sehe ich. Aber ich kann dieses Problem jetzt an dieser Stelle nicht lösen. Was ich machen kann hier im Podcast für dich und auch für mich, ist es den Kindern so einfach wie möglich zu machen. Und das mache ich, indem ich es möglichst effektiv mache, indem ich möglichst dort ansetze, wo es das Kind wirklich braucht. Dann kann ich nämlich genau nachschauen, was für ein evidenzbasiertes Material gibt es denn, um Leseflüssigkeit oder um Leseverständnis zu fördern. Kann dieses Material anwenden und weiß damit ziemlich sicher, dass es danach besser sein wird in diesem Bereich. Und dass es dadurch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann. Dass es dadurch sieht, ich erreiche etwas. Und dass es dann dadurch in seinem Leben weitergehen kann und nicht immer nur Erfahrungen macht von, ich bin dumm, ich kann etwas nicht. Und eigentlich hilft mir keiner. Deswegen mein Plädoyer für evidenzbasierte Förderung und eben auch für die Testung. Trotzdem müssen wir natürlich immer betrachten, wo stigmatisiert es mehr, als dass es hilft. Vielfalt im Klassenzimmer bedeutet mehr als nur die diagnostizierten Lernprobleme und Verhaltensweisen. Das habe ich eben schon einmal gesagt. Und daran halte ich auch fest. Trotzdem muss ich hier den Rahmen einschränken. Wenn ich euch möglichst viele Materialien an die Hand geben will, möglichst viele Umsetzungsmöglichkeiten an die Hand geben möchte zu den verschiedenen Schwierigkeiten, die Schülerinnen und Schüler haben können. So, deswegen jetzt. Also, es wird als allererstes eine Folge zum Thema ADHS geben. Ich habe bei Instagram eine Befragung gemacht, was euch am meisten interessiert, hatte zur Auswahl gegeben ADHS, LRS oder sprachsensibler Fachunterricht und dabei ist ADHS als deutliche Gewinner hervorgegangen. Das heißt, es wird dazu etwas geben. Ich möchte aber auch immer Betroffene zu Wort kommen lassen. Das ist dieses klassische, in einer Talkshow sitzen zwei weiße Cis-Männer und sprechen über Rassismus. Das ist schwierig. Das möchte ich hier nicht machen. Ich möchte gerne wirklich auch Betroffene zu Wort kommen lassen. Auch Betroffene, die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten oder Erzieher und Erzieherinnen arbeiten. Was auch das für sie für Schwierigkeiten bedeutet, wenn sie eben mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen besonderen Bedürfnissen aufgrund der Diagnose, die sich in ihrem Verhalten zeigen, in diesem Beruf arbeiten. Es geht aber auch um Menschen, die das in der Schule erlebt haben und auf was für Schwierigkeiten sie gestoßen sind, was sie sich gewünscht hätten oder was vielleicht auch sehr gut lief. Das heißt, es soll erstmal um eine Vorstellung des jeweiligen Bereiches gehen, des jeweiligen Störungsbildes. Schick mir gerne eine Nachricht, wenn du eine bessere Bezeichnung hast, ein besseres Wort, was ich benutzen kann. Da freue ich mich drüber. Ich bin da noch nicht ganz zufrieden mit, aber es beschreibt eben am besten, was ich meine. Und Störungsbild. Ja, ich muss mir wirklich was anderes ausdenken. Aber wie gesagt, schickt mir gerne, falls ihr einen Vorschlag habt. Ich werde nochmal schauen, ob ich noch ein anderes Wort finde, was ich dann in den nächsten Folgen dafür benutzen kann. Also, Es geht zuallererst um ADHS, es wird aber auch um Themen gehen wie LRS, Dyskalkulie, es wird auch um die Abgrenzung gehen von einer LRS zum Beispiel nur zu Leseschwierigkeiten oder Rechtschreibschwierigkeiten, was auch der Unterschied zwischen einer Rechenstörung und Rechenschwierigkeiten ist. Es geht um die verschiedenen Förderschwerpunkte, die ich studiere, also es geht um Lernen, es geht um emotional-soziale Entwicklung, also da auch die Konzentration auf verschiedene Bereiche wie Aggressivität und Depression. Es geht um Sprachsensibilität, weil das mir natürlich hier an meiner deutschen Schule im Ausland auch ganz viel begegnet und wir natürlich durch die sprachliche Vielfalt, die wir in den meisten deutschen Klassenzimmern haben, auch wirklich sprachsensiblen Fachunterricht eigentlich machen müssen, aber das eben auch extrem schwierig ist im Alltag umzusetzen. Also auch da kommt noch etwas zu. Ich will über Hochbegabung und Underachievement sprechen. Das sind so erstmal die Themen, die für mich im Vordergrund stehen. Schick mir gerne Wünsche zu, wenn du sagst, oh, ich möchte auf einen bestimmten Bereich noch mal näher eingehen. Wenn du selber betroffen bist von diesen Dingen, schreib mir auch gerne. Dann kannst du auch gerne zu Wort kommen hier im Podcast und erzählen. Und was mir vor allem sehr wichtig ist, ist neben dem Betroffene zu Wort kommen lassen und Vorstellung, was es überhaupt bedeutet, wenn man ADHS hat, wenn man LRS hat und wie sich das im Verhalten und vor allem im Klassenzimmer äußert, möchte ich auch eben Umsetzungsmöglichkeiten vorstellen, kleine Tipps und Tricks, Handwerkszeug an die Hand geben und in Kooperation mit dem Instagram-Account 45 Minuten, der hier auch immer mal wieder dann im Podcast zu Wort kommen wird, möchte ich auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Also für jedes dieser verschiedenen Bereiche möchte ich einmal einen Unterrichtsverlaufsplan, eine Unterrichtsstunde beispielhaft zeigen, um dir direkt zu zeigen, wie kannst du das umsetzen. Also mit differenziertem Material, mit Hinweisen in einer bestimmten Spalte, wie man eben auf dann diesen Schüler, diese Schülerin mit dieser bestimmten Beeinträchtigung, Behinderung oder diesem bestimmten Bedürfnis eingehen kann und dann natürlich auch beispielhaft zum Beispiel für das Thema Sprachsensibilität, Formulierungshilfen, Wortschatzaufgaben etc., die du dann natürlich für dein Fach, für deine Klasse noch anpassen kannst. Aber ich weiß, dass es unglaublich hilft, etwas in der Hand zu haben, wo ich weiß, ach, so kann das aussehen. Sehr gut, dann weiß ich auch, wie ich das für mich in meinem Fach, in meinem Alltag umsetzen kann. Und es ist gar nicht mehr so eine große Hürde, das dann zu machen. Weil das steht für mich hier im Vordergrund. Schülerzentrierter, Schülerinnenzentrierter Unterricht. Wie kann ich meinen Schülerinnen gerecht werden, ohne dass ich zur Sonderpädagogin oder zum Sonderpädagogen ausgebildet bin? Ich freue mich, wenn du bei der Reihe dabei bist. Es wird ungefähr 1 bis 2 Folgen pro Monat online gehen. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie stark ich belastet bin in den nächsten Monaten und Wochen. Meld dich gerne, wenn du Lust hast, bei einem Thema dich zu beteiligen, teil gerne auf Instagram den Beitrag, verschick die Folge an Kolleginnen, Freundinnen. Ich freue mich, wenn das möglichst viele Menschen erreicht, weil es so wichtig ist, dass das Einzug hält in die Schule, gerade jetzt beim LehrerInnenmangel, wo die Lehrerinnen und Lehrer so belastet sind, braucht es möglichst niedrigschwellige Angebote, um zu wissen, wie kann ich überhaupt der Vielfalt im Klassenzimmer, die mir nun mal begegnet und an der ich jetzt erstmal bis morgen nichts ändern kann, weil viele strukturelle Rahmenbedingungen eben nicht so aussehen, dass die Vielfalt für mich unbedingt immer etwas Positives ist, sondern einfach oft auch belastend ist, weil es die strukturellen Rahmenbedingungen nicht einfach machen, möchte ich dir hier etwas an die Hand geben, das dir hilft. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!